36 neue Anime standen im Kampf um die Goldmedaille diesen Sommer wieder in der Startlinie und vier besonders aussichtsreiche Kandidaten haben sich Dimbulane, Jiaku und Tsubomi für diese Episode nun herausgepickt und stellen sie euch in einem kompakten Überblick vor. Den Anfang macht Sunny Boy mit seinem unfreiwilligen Inselflair, gefolgt von Peach Boy Riverside mit einer Glücksmöhre im Gepäck und The Dungeon of Black Company mit dem billigsten Preis für Arbeitskraft auf dem Markt. Zum Ausklingen am Strand gibt's dann The Aquatope of White Sand. Viel Spaß! Willkommen zurück zur 148. Shortcuts-Folge. Wir brauchen noch, ja, mit dieser Folge 3 Folgen bis zu 150. Und wer da ein Special erwartet, nee, wir reden da einfach über die Sommerseason, Teil 3.
Auch gut.
Antiklimatisch.
Außerdem machen wir das schon 150 Jahre so und es hat sich bewährt.
Genau. Und deswegen ist auch Tsubomi hier.
Genau. Zum 150. Mal in Vertretung von Shin. Oder aber doch eigenwillig?
Erfahrt das nächste Woche.
Beim 151. Mal.
Zwei Leute, die sich gegen Änderungen jedes Mal wehren, das stimmt gar nicht, aber ich brauche eine Überleitung, sind Jaku und Oleg. Hallo, ihr seid auch da.
Hi. Oh, wow.
Ja, wie immer, ja. Freue mich auch da zu sein. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich.
Nur gleichfalls.
Ihr wirkt alle noch ein bisschen müde. Kann man da was machen?
Du hast es gerade gehört, Neji ist gerade erst aufgestanden, pünktlich zur Podcast-Aufnahme.
Ja. Auch sozusagen, Dimula war auch so, ja, ich will nicht sagen paranoid, aber er hat mich eine Minute vor, bevor wir schauen, mir eine DM geschrieben, ob ich weiß, dass wir heute schauen und einen Podcast aufnehmen oder vielleicht dachte, dass ich es verpennt habe oder so.
Das ist tatsächlich so. Ich meine, ist natürlich auch absolut nötig gewesen. Weil stell mal vor, wir hätten den Anime heute verpasst, Jaku, den du mitgebracht hast.
Das wäre natürlich ein Fehler des Jahrhunderts. Du redest natürlich von The Dungeon of Black Company. Ja, ein etwas interessanter Isekai-Anime mit, wie ich gemerkt habe, mit gespaltenen Meinungen, aber ja, kommen wir dazu später.
Das wird leider immer so ein Tsubomi, dein Anime ist heute, es wird keinen Shitstorm auslösen, oder?
Oh, ich bin mir gar nicht so sicher. Es ist The Aquatope of White Sand von PA Works. Hab mich schon sehr gefreut, den heute zu schauen und mit euch zu besprechen.
Stimmt. Ist jedes Mal eine neue Überraschung. Oleg, was hast du mitgebracht?
Ich habe heute Peach Boy Riverside halt mitgebracht, wo eine Prinzessin und ein Hasenmensch auf eine Abenteuerreise gehen. Ich bin gespannt.
Und Wio, das ist Olegs Topic. Woo! Und ich habe mitgebracht Sunny Boy, das ist auch mein Topic. Das heißt, wir kriegen heute beide auf die Fresse, Oleg. Ist das nicht schön?
Puh, das wird interessant.
Ja, ne? Und deswegen verlieren wir auch keine weitere Zeit. Weil wir haben tatsächlich nur noch eine Stunde, bis das EM-Finale vorbei ist. Dann wird man uns alle 3, 4 sowieso nicht mehr hören können, weil wir bei Autokasos starten werden. Also, warte mal, Deutschland ist ja schon ausgeschieden. Dann vielleicht auch nicht.
Noch mehr Salz in die Wunde schieben.
Hart.
Ich kenne jetzt auch noch so ein paar super schlechte Witze irgendwie, was weiß ich. Egal, ob England heute gewinnt oder verliert, was Inzidenzen angeht, sind sie schon Europameister oder sowas?
Ja, sehr schön.
Will doch mal ein bisschen Salz raushauen. Ich nehme das als Nein. Okay, dann kommen wir zu unserer sehr, sehr geschätzten Rubrik. Was habt ihr zuletzt gesehen und gehört? Außer Autokorsus. Tsubomi, was hast du als letztes gesehen?
Also ich habe tatsächlich vor kurzem meine allererste Kinoerfahrung mit 4D gehabt. Und dann war es ausgerechnet noch der Demon Slayer-Movie, Mugen Train. Und ja, das war sehr interessant. Ich dachte halt, ich gehe ins Kino, aber es war mehr so achterbahnmäßig, weil 4D, die Sitze werden geschüttelt, du verschüttest das ganze Popcorn, was du scheißteuer gekauft hast. Und ich hatte mich noch so gewundert, als ich mich da hingesetzt habe, dass da so ein Knopf war mit Water on. Und eigentlich wollte ich dran rumspielen, aber dann ging der Film schon los. Und ja, in der allerersten Szene, wo das Wasser anging, wurde ich direkt von Inosuke angesabbert. Sehr schön.
Musstest du danach duschen?
Nee, also ganz so viel war es doch nicht. Und außerdem hatte man ja auch noch die Flammen vom Flammenhashira. Und das heißt, da kam dann von hinten aus dem Sitz noch so warme Luft, die einen direkt wieder getrocknet hat. Ja, kein
wie
Scheiß.
Wie geil ist das denn? Als du mir davon erzählt hast, dass du dir den anschauen willst, habe ich mir auch schon gedacht so, ey, in dem Film gibt es doch bestimmt so ganz viele Blitzszenen. Da könnte man ja irgendwie, was weiß ich, irgendwie so
Elektroschocks anbauen.
Also ich hätte jetzt gesagt, den Kinosaal irgendwie erleuchten, aber gut, Jakob.
Ja, also genau so ein paar solche, leider für Epileptiker überhaupt nicht geeignete, solche Lampen und sowas waren da an den Seiten noch so angebracht. Und die haben tatsächlich auch so aufgeblitzt, wenn Zenitsu seine Attacken da gemacht hat. Ja, genau. Also das gab's durchaus. War echt krass. Also wir hatten gar nicht so richtig eine andere Wahl. Es blieb irgendwie in der Woche nur der eine Tag hier im Kassel im Filmpalast. Und das kam dann auch nur in 4D. Also ja, war schon ziemlich verrückt. Aber an sich solider Film, ne, extrem nah an Manga. Also eigentlich komplett dran gehalten so. Und War ein toller Tag. Aber man muss auch zugeben, das erste Mal seit der Pandemie auch überhaupt wieder im Kino gewesen und so. Das, ja, war schon eine super Erfahrung. Und ich fand den Film klasse.
Aber ist das so ein Arc? Weil, also der behandelt ja quasi diesen gesamten Mugen Train Arc. Ist das ein Arc, den man einfach so auch aus der Story so rausschneiden könnte?
Oh, finde ich halt nicht. Weil ja der, darf ich hier spoilern? Oh mein Gott.
Ja, du solltest sogar.
Man sieht ja auch schon quasi den nächsten Antagonisten, so, der dann noch so halb tot irgendwie entkommen kann, auch mit Tanjiros Schwert. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist. Auch für die Charakterentwicklung von Tanjiro, weil man halt wirklich sieht, was er für ein Badass ist und wie gut er sich und seine Emotionen und so alles dann im Griff hat.
Gibt es noch was zu dem zu sagen?
Ja, wenn ihr könnt, schaut ihn euch an. Irgendwie ist das alles extrem knapp vorher angekündigt worden. Mich hat das auch total überrollt, dass er jetzt kommt und nur diese Woche kommt in
Kassel.
Wie ein
Zug.
Ja, wie ein Zug. und deswegen, wenn ihr könnt, die Gelegenheit habt, nehmt es vielleicht noch wahr. Vorausgesetzt, ihr habt einen negativen Test und so weiter. Ihr wisst, wie die Regeln sind.
Regeln. Ich habe gehört, beim Pokémon-Kämpfen gibt es auch viele Regeln.
Eine gute Überleitung.
Chris hätte sie genauso gemacht.
Ja, ich habe mir echt mal nach langer, langer Zeit, habe ich mir mal Pokémon Reisen jetzt mal gegeben gehabt, was jetzt bei Netflix den ersten Arc jetzt hinter sich hat mit 50 Folgen.
Ordne uns kurz ein, wo spielt der, in welcher Region und so weiter, in welchen Staffeln irgendwie ist der angesetzt?
Also der ist jetzt angesetzt halt an das Spiel von Pokémon Schild und Schwert. Ich glaube, das ist das aktuellste Teil, ne? Ash und sein neuer Partner und Kollege, der ihn jetzt begleitet, Go.
Go? Die App?
Ohne Scheiß. Ich dachte wirklich, ich habe mich erstmal verhört gehabt in der ersten Folge. Also sein neuer Partner heißt tatsächlich Go. Einfach so. Ja, und der hat auf jeden Fall eine Empfehlung von Professor Eichhalt bekommen, dass er in Orania City auf jeden Fall erstmal dort einen Professor besuchen soll, um halt einfach nur dort was abzuliefern. Und exakt dort startet halt sein neues Abenteuer, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter, fand ich auch schon cool.
Das gibt wenig Gehalt, ich spreche aus Erfahrung.
Ja. Als 10-Jähriger, ne? Das ist auch schon so geil, aber dass er halt immer verschiedene Phänomene halt in verschiedenen Städten untersucht und auf jeden Fall dort halt seine Abenteuer halt und sein Pokédex komplett vollklatscht und damit bewegt sich das halt über die ganzen Folgen halt.
Also spielt der Anime nicht komplett in der Galar-Region?
Nein, nicht komplett. Die kommt so ab Mitte, Ende wird es mehr ins Detail gehen, was diese Dynamax-Entwicklung halt betrifft und so weiter. da wird es auf jeden Fall richtig gut behandelt und also ich sage auf jeden Fall, es lohnt sich. Und vor allen Dingen das Intro, was jetzt gemacht wurde, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, wer es jetzt gesungen hat, aber ich finde das Intro endlich mal von Pokémon Reisen richtig gut. Oh. Das habe ich echt vermisst.
Wobei das von der Pokémon Sonne und Mond Staffel war auch ziemlich geil. Aber anderes Thema. Deiner maxisiert auch Pikachu?
Ja.
Oh, Pikachu wird richtig fett.
Richtig fett.
Oh, und, geil.
Und das behandeln
das sie von
zwei
Ash.
Folgen lang. Ja, und das behandeln
oh,
sie
wie
zwei
geil.
Folgen lang.
Lass mich raten, es gibt auch irgendwie eine Folge zu dieser, wie war das in den DLCs? Da gab es doch eine Kampfinsel und so eine Schneesturminsel.
Mhm.
Gibt es dazu auch eine Folge?
Die bereisen auf jeden Fall eine Insel, aber es tut mir leid, das
okay,
weiß ich gerade
okay, nicht. Keine Ahnung. Ich wollte es einfach die Serie gerne als billiges Marketing-Blabla irgendwie abstempeln zu versuchen. Es ist mir nicht gelungen. Es tut mir leid. Anscheinend okay. Ist es doch eine gute Serie. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Wie viele Pikachu-Pfoten von 10 gibst du der Serie?
Wenn wir es auch nach unserem Bewertungssystem gehen würden, auf jeden Fall eine 7 von 10. Was ich halt dort gut finde, ist es sehr, also es ist tatsächlicherweise sehr stark am Spiel angelehnt sogar auch. Also auch die Kämpfe, auch die, also wie die Attacken auch dargestellt werden, die sehen so nicht so übertrieben aus, dass die, sagen wir mal so, sehr, sehr viel CGI halt einfach nur reingebracht wurde, sondern das sieht etwas natürlicher aus und etwas moderner, als wie man es gewohnt ist. Also dass es halt nur ganz normal gezeichnet ist. Also das kann ich halt bestätigen. Also das ist, von den Attacken her ist es sehr stark am Spiel angelehnt auch, ja.
Ja, warum nicht? Und wenn wir jetzt einen Mecha-Anime hätten, dann würde ich jetzt graziert zu dem überleiten. Aber wir haben nur Sunny Boy.
Oh.
Ey, da komme ich jetzt nicht wirklich nicht hin. Weil also das Ding ist ja sowas von Hand gezeichnet. Also da geht ja, also mehr geht ja nicht, ne?
Das ist richtig, ja.
Wollen wir zu dem kommen?
Yes. Mhm.
Und zwar wird er 12 Episoden haben. Ist ein Sci-Fi-Survival-Anime mit den Genre-Tags. Ist ein Originalwerk von dem guten Shingo Natsume. Der hat One Punch Man zum Beispiel gemacht bei Madhouse. Oder Akka. Oder Space Dandy. Da kam wahrscheinlich auch die Verbindung zu Shinichiro Watanabe her. Der eben ganz, ganz viele tolle Indie-Bands für den Soundtrack gesucht hat. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Erstmal. Simulcast gibt es bei Wakanim und es geht so grob darum, dass sich 36 Schüler plötzlich in einem Raum wiederfinden. Also genau genommen ist es ihre Schule. Und um sie herum ist es komplett schwarz. Und einige von denen haben jetzt Superkräfte, andere nicht. Und im Prinzip ist es dadurch so ein bisschen der Herr der Fliegen. Und es entstehen so ganz, ganz viele Spaltungen, so Anarchie gegen Regeltreue und Superkräftler gegen Normalos. Und das ist so grob die Geschichte. Will wir was ergänzen?
Du hast noch eine Sache vergessen zu erwähnen. Wenn man den schaut, muss man darauf vorbereitet sein, verwirrt zu werden. Punkt. Ja, ich glaube, es beschreibt ihn ganz gut.
Ich würde eher das Wort kryptisch nennen, einfach nur. So habe ich ihn wahrgenommen.
Was halt nicht schlecht ist, ist halt ein sehr skurriles Setting und die Charaktere sind auch anfangs ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die sind ein bisschen leblos, habe ich das Gefühl also, gehabt. So.
Ja, ja.
Also vor allem am Anfang halt. Man hat erst so ein bisschen im Nachhinein erfahren, so was die halt so ein bisschen antreibt oder was für Charakteristiken die sie halt haben. Und ganz am Anfang hat mich das auch erinnert, als dann quasi aufgedeckt wurde, hier, wir müssen Regeln haben für die Schule, damit die Schule halt nicht kaputt geht. Hat mich so ein bisschen an Stanford Prison Experiment erinnert. Es ist ein Menschenexperiment mit quasi einer großen Gruppe, die wurde aufgeteilt zwischen, die eine Hälfte sind quasi Gefängniswächter und die andere sind die Gefangenen. Und die müssen halt quasi die Regeln in einem Gefängnis halt aufrechterhalten. Und da ist es quasi eskaliert in dem Experiment, musste man abbrechen. Und hier ist es ein bisschen ähnlich, da wo unser Captain zum Beispiel, weiß nicht, was für ein Captain da war, irgendwie, ich glaube, er hat Baseball gespielt oder sowas. Der wurde dann quasi zum Chef, zum Anführer.
Wie Schulsprecher gewählt, ne?
Ja. Genau. Mhm. Und am Anfang hat man gesehen, dass er eigentlich so eine sanfte Person ist quasi, die jetzt auch nicht unbedingt den Titel auch annehmen wollte, sondern der vorherigen Schülersprecherin angeboten hat, sie ist doch viel besser darin, sie soll es doch lieber machen. Aber im Laufe der Zeit merkt man, wie er halt eher die Rolle quasi verkörpert und aggressiver wird mit dem Vorgehen, was er tut. Und ich glaube, wir werden sowas auch noch weitersehen in dem Anime. Und er ist ein bisschen so kuril ein bisschen.
Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Charakter für eine erste Folge, weil er so ein bisschen diese Regeln von dieser Welt quasi uns vorstellt. Nämlich, dass quasi alles so ein bisschen per Mehrheitsentscheid entschieden wird. Und das ist halt irgendwie ganz komisch von dieser, an dieser Welt. Das hat irgendwie was von so einer vierten Wand. Weil diese ganzen Fähigkeiten auch, also wenn er jemanden bestraft zum Beispiel, dann haben die ein schwarzes X im Gesicht und sind dann gezwungen, irgendwie, was weiß ich, eine unendlich lange Rechnung zu dividieren für die nächsten 24 Stunden oder die ganze Zeit im Kreis um die Schule zu laufen oder sowas oder Liegestütze, Handstand zu machen, bla bla bla. Aber ich frage mich halt, ob die anderen dieses X in den Gesichtern von den anderen sehen. Oder zum Beispiel auch, ein anderer hat eine Fähigkeit, damit kann er so einen ganz schrillen Ton ausstoßen. Und dann bricht ja auch quasi unser Bild, unser Frame, bricht dann ja auch in einzelne Glasscherben. Ich glaube nicht, dass die Schüler das sehen. Ich glaube, das ist nur für uns Zuschauer.
Mhm.
Und das fände ich cool, wenn dieser Anime irgendwie noch was findet, um das quasi auch so im Drehbuch so ein bisschen widerspiegeln zu lassen. Wisst ihr, was ich meine?
Für mich ist es erstmal grundsätzlich super befremdlich, dass die offensichtlich in so eine andere Dimension geraten sind und aber nicht so wirklich jemand Angst hat da. Also es sind ja nur 36 Schüler, haben sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Und die, diese Schülervertretung und so, die sind alle total kompetent und übernehmen dann und sagen, hier, wir etablieren jetzt ein paar Regeln und das gibt's zu essen und so wird es rationiert und jeder muss Aufgaben übernehmen. Keiner hat so richtig Angst irgendwie. Also nicht mal, wo dann später auch so diese Verzerrung noch mal stattfindet von dem Raum und irgendwie alles so wie moderne Kunst, so eine Plastik auseinandergerissen wird und wieder random zusammengefügt wird.
Wobei da tatsächlich Leute tatsächlich irgendwie so mal ein bisschen rumschreien und so.
Da dann schon.
Was ich aber auch gut fand, wenigstens gab es da einen Schüler, der dieses ganze Phänomen hinterfragt hat. Der hat sich da so ein X oder irgendwas auf die Hand gemalt, hat es aus dem Fenster gehalten, wo er einfach ins schwarze Nichts das rausgeholt hat, zieht seine Hand raus und sieht, seine Hand ist wieder sauber. Und der so, wie ist das denn entstanden? Und dann hat er angefangen zu rechnen und so weiter. Ich so, endlich mal. Es gibt wenigstens eine Person dort, die solche Sachen auch hinterfragt und die das nicht einfach so hinnehmen.
So der Streber vom Wissenschaftsclub oder so.
Genau.
Ich habe auch so gar nicht verstanden, auf was für eine Lösung er letztendlich gekommen ist.
Nee, auf gar keine so richtig. Er hat ja irgendwie, hat man gesehen, so aufgezeichnet, verschiedene Zeitreise oder so Dimensionen, schwarze Löcher, Konzepte, wie das wohl passiert sein kann. Und hat ja auch so Annahmen darüber gemacht, ob die Welt, wo es die Schule vorher gab, also in der Realität, ob es da jetzt die Zeit stehen geblieben sein könnte oder ob es sie dann einfach nicht mehr gibt, ob Leute nach ihnen suchen könnten und so. Das haben sich ja auch dann die anderen noch mit ihm zusammen gefragt. Aber so richtig klar ist es ihm ja, glaube ich, gar nicht geworden.
Worüber ich noch mit euch reden wollte, ich weiß noch, als ich damals den ersten Trailer gesehen hatte, ich weiß nicht, mit wem das war, die Person meinte halt so, kommt da noch ein Hintergrund nachträglich rein? Oder sind das wirklich einfach, also es ist wirklich einfach eine schwarze, einfarbige Fläche. Das ist im überwiegenden Teil des Anime, wenn du nicht gerade Schulzentrum Kulisse hast und so, ist das wirklich der Hintergrund. Wie habt ihr darauf reagiert, als ihr es zum ersten Mal gesehen habt?
Na, wie auch in der Folge, wo wir es geschaut haben, habe ich mich gefragt, wenn wirklich alles drumherum dunkel ist, ist es eine sehr wieder Angehensweise, aber habe ich mich da gefragt, wenn alles drumherum dunkel ist, wie kann es sein, dass da bei denen doch Licht steht? Also wenn sie da auf ihrem Dach sind, dann müsste da ja auch alles stockfinster sein, aber ist es nicht. Ist ein bisschen.
Aber im Weltall?
Ich habe gedacht, dass die Serie wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geht. Also weil ich auch angenommen habe, dass sie sich vielleicht auf die auf den Nagara und auf die Nozomi irgendwie konzentriert, weil man ja die auch da gesehen hat auf dem Dach, wie sie reden. Und ich dachte, dass das, also klar, die sind Hauptcharaktere, dass das vielleicht irgendwie doch ein bisschen ruhiger so ist als Serie auch und sich eher damit beschäftigt, wie die anderen so miteinander umgehen. Und da war jetzt schon extrem viel Konfliktpotenzial so da für die erste Folge, fand ich.
Meinst du, dass die beiden quasi weniger Beobachter sind und mehr so aktive Akteure, oder?
Na, ich habe eher gedacht, dass dieses, dass auf eine andere Weise das Zwischenmenschliche wichtig ist. Vielleicht sogar im Sinne von einem Romance-Anime oder so. Ich glaube, da, ja, das weiß nicht, da habe ich irgendwie was Falsches in dem Trailer
weniger,
so
weniger interpretiert. Experimentiell.
Ja. Ne? Ja.
Ja. Weiß nicht, ich glaube, ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Also, wenn du auch gerade sagst, ja, cool, hier das Stanford Prison Experiment oder Herr der Fliegen oder sowas oder Battle Royale, um was Japanisches zu nennen. Das sind ja alles so Sachen der 70er und 80er. Und wenn ich halt auch überlege, so Madhouse, die ganzen Sachen kommen jetzt nicht aus den 70er und 80ern, aber bevor Yuasa Science Saru gegründet hat, sein eigenes Studio, hat er ja auch bei Madhouse viele Anime-Filme gemacht. Generell hat jeder damals irgendwie mit Madhouse Anime-Filme gemacht. Und die Sachen, die Yuasa da damals gemacht hat, so mit Kaiba und Tatami Galaxy, die gingen sehr in so eine Richtung wie das hier. Und ich finde, dieser Anime, der imitiert so diese ganze Zeit diesen 70er, 80er Charme und Vibe. Also auch gerade, weil der so reduziert aussieht und so. In der ganzen ersten Folge hören wir nicht einmal eigentlich einen Soundtrack. Der Soundtrack setzt in dem Moment ein, wo diese Nozomi, diese Austauschschülerin, die gerade aus Deutschland zurückkam, quasi einfach mal in dieses schwarze Nichts reinspringt. Und auf einmal sind sie quasi irgendwo anders, aber auf jeden Fall so sehen sie dann so Berge und das Meer und sowas. Und in dem Moment kommt halt der Soundtrack das erste Mal. Und dann ist die Folge auch vorbei.
Was übrigens auch ein guter Soundtrack ist, muss man dazu sagen.
Auf jeden Fall. Auch diese Bands, also generell, wenn du so Indie-Bands nimmst, die sind ja auch sehr meistens musikalisch irgendwo in den 70ern und den 80ern. So Rock, Pop-Rock und so. Ich kann nur jedem empfehlen, da gibt es so ein Trailer-Video, wo die einfach mal alle Bands, die zum Soundtrack irgendwas beigesteuert haben, in so einer Minute zusammengeschnitten haben. Ist auch in einem News-Artikel zur Show bei uns bei Anihabra verlinkt. Ha, Werbung gemacht. Hat wer noch was dazu zu sagen?
Nö.
Man könnte da jetzt noch vieles dazu sagen. Also man könnte natürlich noch hingehen und überlegen oder beziehungsweise nachdenken, was die verschiedenen Charaktere quasi für eine Bedeutung haben in dem Anime auch, weil die ja verschiedene Rollen ja in sich tragen. Aber ich glaube, es würde jetzt auch ein bisschen zu weit gehen. Also ich glaube, wir haben schon, glaube ich, viel gesagt, was quasi den Anime quasi ausmacht. Wir haben ja auch noch drei weitere Animes, über die wir noch sprechen wollten.
Der Diplomat, Yaku. Das wäre deine Rolle in dieser Welt. Was wäre deine Note?
Also ich fand ihn echt ganz gut. Ich nehme eine 7 von 10.
Klingt fair. Tsubumi, deine Note möchte ich gerne hören.
Da kamen dicke Katzen drin vor und ich will weiter gucken, auch 7 von 10.
Neji.
Trifft mein Genre nicht, 6 von 10.
Ja, trifft total das, was ich so normalerweise gucke. Ich gebe ihm eine 8,5 von 10. Ich hätte ihm auch eine 9 gegeben im Prinzip, aber dafür hat man jetzt einfach auch in dieser Auftaktfolge halt zu wenig Soundtrack gehört. Ich weiß, es war ein stilistisches Mittel. Ist ja immer so, du reduzierst irgendwie die Optik und dann kannst du halt ein bisschen expressionistischer arbeiten. Total super. Ich habe da keine Zweifel, dass es auch noch irgendwie auf die 9 hochgeht oder zumindest auf der 8 bleibt, so über die nächsten 12 Folgen. Note habe ich eh schon gesagt. Im Durchschnitt sind wir dann bei 14, 20.
Wo ist Levi, wenn man den braucht?
28,5 durch 4. 7,125.
Ordentliches Ergebnis.
Okay.
Aber es geht doch noch besser, oder?
Heute glaube ich nicht mehr.
Oh.
Vielleicht bei Aquajob.
Ich ahne Schlimmes, okay.
Okay, Oleg. Oleg, ich habe das Gefühl, du wolltest gerade abklappern, ob wir oder deinen Anime gut finden. Stell dir uns doch mal vor.
Oh, bin gespannt. Ich habe heute witzigerweise auch einen Pfirsich gegessen, aber okay.
War er männlich oder weiblich?
Wir kommen jetzt zu dem Anime Peach Boy Riverside. Er kommt halt mit 12 Folgen um die Ecke. Das Genre ist Action, Adventure und Fantasy. Und wir kommen jetzt mal zu der Beschreibung. Und zwar hat unsere Sally ihr Prinzessendasein auf jeden Fall satt und möchte ganz gerne auf eine Abenteuerreise gehen, begegnet einem Hasenmenschen. Und die starten halt ja ihre Abenteuerreise halt zusammen, begegnen halt auch auf jeden Fall Monstern, wo die halt
zum Beispiel eins im Dorf bekämpfen und das dann halt von dem Hasenmenschen halt besiegt wird. Und solche Halbmenschen werden leider nicht so in Dörfern toleriert, weil sie halt ja als wahre Dämonen halt, ne, bezeichnet werden. Und das Interessante halt dabei ist, dass Sally anscheinend eine verborgene Kraft hat, die sie dann halt später uns zeigen wird.
Sie ist nämlich der Pfirsich-Junge. Ich hab's genau gesehen.
Ich kam damit nicht klar, aber das ist Wahnsinn.
So, um die Runde noch schnell vollständig zu machen, ist adaptiert von einem Manga, Studios Asahi Productions, Simulcast, bis jetzt bei Crunchyroll, yada, yada, yada. Wie fandet ihr den Anime?
Keiner möchte anfangen, um
Olegs Gefühle zu schützen.
Ich danke euch, ich traure gerade noch.
Aber komm, brech ich mal die Lanze. Ich fand, so wie der Anime gestartet ist, fand ich ihn also komplett grauenhaft. Also, es war echt. Allein der Start, sie läuft da in einem Wald rum und sieht einen Hasenmenschen auf dem Boden, will weiterlaufen, sieht, dass er Hunger hat und gibt ihm eine Möhre. Weil er natürlich ein Hasenmenschen ist und es soll ein Gag sein und super witzig und das Publikum lacht sich komplett tot, dass ein Hasenmenschen Möhre isst. Und ja, super coole Begegnungen mit super coolen irgendwie
Auswirkungen aufs Schicksal und so.
Genau, super coole Bindungen zwischen den beiden Charakteren jetzt, für die, die Zuschauer mitfühlen sollen, wenn einer der beiden Charaktere in Gefahr ist und die andere dann sie retten muss. Super gut gemacht, ey. Natürlich Sarkasmus hier an der Stelle, für die sich
mitbekommen haben. Ich war halt auch, ich weiß nicht, ob ihr diesen Moriarty the Patriot gesehen habt. Ich finde, das ist so mit die beste Einstiegsszene, die wir so letzten ein, zwei Jahre hatten. Falls ich erinnert, diese Gargoyle-Skulpturen, so total pechschwarz und dann quasi um sich herum war alles quasi so rot gefärbt und dieser Moriarty läuft quasi so, man sieht nur so ein bisschen seine Silhouette, lange Gänge entlang und so und an der Außenfassade von diesem Burganwesen, Schlossding und so. Da weißt du sofort, in welchem Genre du bist, wo du thematisch bist und wo dieser Anime hin will. Mit dieser einen Szene. Fertig. Und hier, du sagst gerade schon, mit dieser Anfangsszene. Wir haben diesen Halbmenschen. Normalerweise im Anime hast du so Halbmenschen, ja, die haben ja dann eigentlich ein ganz menschliches Gesicht. Das sind dann so süße Anime-Mädels. Und hier sieht das Gesicht halt echt aus wie ein Hase. Und dann denkst du dir so, okay, dann wird das ein Comedy-Anime. Im nächsten Moment bist du dann irgendwie so bei Kemono Jihen irgendwie, dass dann so diese Halbmenschen versuchen zu ermitteln irgendwie. Dann im nächsten Moment fehlt irgendeiner Stadtwache der Oberkörper. Dann bist du auf einmal so bei Gleipnir mit Gore und Horror. Und im nächsten Moment sprechen so ein paar Achtjährige über die Oberweite von Sally. Und dann bist du auf einmal bei so Fantasy-Action, Fantasy-Edgy wie Plunderer.
Ja, vor allem die Beschreibung. Hey, was für Titten hat ihr denn? Ich so, was?
Junge, du bist 8.
Ja, oh. Ja, dachte ich mir auch.
Wenn so deine Mutter das erfährt, hast du erstmal Hausarrest. Wo hast du das gelernt?
Hoffen wir es. Ja, das ist so ein großer Punkt für mich. Ich mag solche Anime einfach nicht, die mir diesen Fanservice so aufdrücken, wie die Sally uns ihre Brüste die ganze Zeit ins Gesicht drückt. Literally. Und
oh, Der Kamerawinkel.
Finde ich leider ganz furchtbar.
Du hast auch immer so ein Pech, dass genau diese Anime irgendwie in deinen Season-Preview-Teilen landen. Ne? Wie hieß denn nochmal letzte Season? Der Hikihilo. Die Kamera, die war pervers.
Das stimmt.
Ich hab mich auch gefragt, du hast den Anime schon gesehen vor dieser Season-Preview quasi alleine. Warum? Was hat Shin dich irgendwie überredet, weil da ein Walross drin vorkommt?
Erst kommt ja kein Walross drin vor. aber ja, der Dämon Shin am Ende. Ist schuld. Ach ja, doch, stimmt. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Aber das sah ja nicht so süß aus, wie der Odokawa.
True. Das stimmt.
Oh, Taxi-Referenz hier einfügen.
Ich muss mir noch eben 10 Antwortmöglichkeiten ausdenken und da die beste raussuchen. Auch Odd-Taxi-Referenz.
Weil ich konnte gar nicht sehen, dass der ein Walross war, weil ich habe immer nur auf die Brüste und diese enge Kunstleder-Leggings geguckt.
Ihr denkt so pervers einfach nur.
Ja.
Dann sag uns, was haben wir nicht gesehen, weil wir die ganze Zeit auf die Kunstleder-Leggings geguckt haben?
Die Pfirsiche wahrscheinlich.
Die Pfirsiche waren es, oder? Das Positive. Ja, gut.
Okay, ciao.
Nee, was mich halt immer so abholt in solchen Bereichen, ist einfach nur, welche Kräfte immer halt verborgen sind, halt immer bei den Protagonisten halt, die halt so die Hauptcharaktere sind. Und ich finde das immer so geil und das catcht mich sofort. Und wenn halt auch der Sound dazu stimmt, dass sie sich komplett schwach fühlt und da passiert nichts und dann kommt da ein fetter Dämon um die Ecke, zieht ein Schwert und dann, bam, mit einer Hand geht alles weg, seine Hand ist abgeschlagen, dann kommt eine geile Musik um die Ecke und du bist dann sofort so gefangen. Und ich finde so immer diese Überraschungsmomente sind immer so das Geilste an solchen Sachen. Was ich aber halt bei diesem Charakter einfach nur geil finde, also bei Sally, ist einfach nur, dass sie eine zweite Persönlichkeit anscheinend hat mit dieser Peach-Fähigkeit, nenne ich sie jetzt einfach mal, und sich so düster verhält, aber trotzdem transparent, dass es einfach mein Interesse geweckt hat, dass es deswegen auch mein Favorit geworden ist, weil ich mir denke, es könnte sich endlich mal vielleicht in den nächsten Folgen etwas besser entwickeln. Und jetzt bitte, jetzt höre ich mir Kritik an. Los geht's.
Och nö, dem könnte ich sogar zustimmen. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen neugierig gemacht, ja. Am Ende dann.
Ich muss dazu auch sagen, habe ich auch schon den Leuten auch gesagt, wo wir es geschaut haben, dass die Prämisse an sich, das ist ja anscheinend ja aus einer Volkslore aus Japan, mit diesen Jungen. Und ich finde sowas auch immer interessant, wenn man so Volksloren als quasi Geschichtsstruktur nimmt. Und ja, also keine Ahnung, mich stört halt leider nur das Drumherum leider ein bisschen. Auch so Kleinigkeiten wie, als sie dann beim Dorf waren, beim ersten Dorf und den Dämon da oder den Geist besiegen und dann quasi die Dorfbewohner trotzdem halt dagegen sind, dass der Halbmensch halt irgendwie mit unserer Sally da unterwegs ist.
Es war ein riesiger Kock.
Pass auf, mein Problem, was mich da gestört hat, oder ist meine Kleinigkeit, die entscheidet sich dann, okay, die Bewohner sind dann trotzdem immer noch naiv und wir gehen einfach mit Marsmenschen jetzt woanders hin. Und in dem Shot sieht man halt, dass sie ihre Tasche nicht dabei hat. Und ich werde darauf aufmerksam, wie geht es jetzt einfach ohne ihre Sachen, die sie jetzt da gelassen hat. Und im nächsten Shot sieht man wieder, dass sie ihre Tasche doch hat.
100 pro hat der Shot, wo die aus dem Dorf gegangen sind und der Shot, wo sie quasi aus dem Dorf schon weg sind und zur nächsten Stadt laufen, 100 pro haben das zwei andere Menschen halt getrennt voneinander, ohne Kommunikation quasi animiert. Und dann war halt einfach nicht genug Zeit, dass irgendwie ein Animation Director noch irgendwie die Tasche nochmal da überall reinzeichnet oder sowas.
Oleg kann uns ja auf jeden Fall berichten, wie das weitergeht. Ich finde, das hat jetzt irgendwie noch ein bisschen zu wenig von Momotaro, wenn wir wirklich von dieser japanischen von diesem japanischen Volksglauben ausgehen, weil erstens ist ja Momotaro in dieser Geschichte ein Junge und dann ja eigentlich ein Junge, der aus einem Pfirsich rauskommt, den seine Eltern irgendwie im Fluss auf dem Wasser treibend finden. Ne? Und was ist dann, also was ist, man verstehen kann oder was man da so übertragen kann, ist halt, ja, der Junge wächst auf, wird groß und stark und geht dann auf Abenteuerreise und hat zum Ziel, Menschen vor Ungeheuern zu beschützen. Ne? Und das stimmt ja irgendwie. Und jetzt müssen wir halt auch gucken, was für andere Charaktere kommen vielleicht dazu, weil in der Geschichte ist Momotaro nicht allein. Der kriegt irgendwie Unterstützung. Also der reist dann auch mit einem Affen, einem Hund und was war der Vogel? Irgendein Vogel. Fasan. Papagei nicht. Mit einem Fasan umher. Und das, ja, schauen wir mal. Könnte ja noch kommen.
Also auf dem Visual sehe ich auf jeden Fall schon mal den Hund.
Ah, okay.
keine Ahnung. Es ist halt typisch auf Anime gemacht. Also wenn diese Dämonin des Ostens halt irgendwie ihre Kräfte einsetzt, um so ein Loch in die Burgmauer zu hauen, wird sie jetzt zu einer Loli.
Und es war aber auch trotzdem, muss ich aber sagen, auch ziemlich blutig auch.
Ja, es ist aber so aus dem Nichts halt, das verliert doch total die Wirkung. Würde ich sagen. Ich mag sowas nicht. Ich habe tatsächlich ein Interview gelesen, das war recht, hat ein bisschen die Runde gemacht, dass das Team quasi so ein bisschen die Reihenfolge auch geändert hat. Es gibt lustigerweise auch eine chronologische Reihenfolge in Japan. Da läuft der quasi in der Reihenfolge des Manga und die Version, die wir jetzt quasi gucken, ist die Reihenfolge, wie der Regisseur sich das vorstellt. Weil er der quasi der Meinung ist, der Anime, der Manga fängt quasi eigentlich erst an in dem Moment, wo quasi Fulao und Sally aufeinandertreffen. Und wir sehen dann ja jetzt in der ersten Folge so ein bisschen in kürzeren Flashbacks, dass es da ja noch irgendwie diesen, was war es, war sein Bruder? Dass sie dem so hinterherreist.
Weil der andere Pfirsich halt.
So, wollen wir zur Bewertung kommen?
Hi.
Yep.
Puh, Oleg, wir fangen mal an.
Ich gebe ihm eine 7 von 10, mit einem etwas höheren Potenzial.
Höher als Sunnyboy. Knapp. nee, Quatsch, hat es ihm eine 6 gegeben, dann sogar deutlich. Okay. Ja, ich gehe sehr deutlich drunter. Ich habe dem eine 5 von 10 gegeben. Das ist das Niedrigste heute von mir. Jaku.
Ja, ich habe mir 4 gegeben. Ich weiß nicht mal warum. Vielleicht sollte ich lieber weiter runtergehen, aber jetzt habe ich es halt schon drinstehen, dann will ich auch nicht ändern.
Ja, das Unterbieten, das ist dann meine Aufgabe. Also für mich reicht es nicht mehr als für eine 3. Aber das ist auch klar, weil das ist, sind so Anime, die mich normalerweise gar nicht interessieren.
Auch jetzt so von einer, also man kann den schon gucken, aber auch jetzt so von so einer handwerklichen Perspektive. Ich fand den Soundtrack eigentlich recht abwechslungsreich. Ich fand den jetzt besser, als ich erwartet habe, aber er ist halt sehr, sehr aufdringlich.
Ja. Mir gefallen da viele Sachen dran nicht. Also es geht nicht nur um die, diesen übertriebenen Fanservice und so. Ich fand es auch ein bisschen von der Story her sehr einfach. Und auch wie dieser Rassismus gegenüber den Hasenmenschen oder Halbmenschen so gezeigt wird, ist alles sehr plump. Das holt mich gar nicht ab.
Das Drehbuch ist auch so ein bisschen hölzerner irgendwie. Also die Dialoge fühlen sich jetzt gar nicht mal so organisch an.
Ja, und solche Dinge wie der 8-Jährige, der die Brüste kommentiert, das geht halt für mich gar nicht.
damit sind wir im Durchschnitt bei einer 4,75. Guck mal, Oleg, die 7 ist zumindest irgendwie drin.
Dankeschön. Können wir weitermachen, damit mein Herz nicht komplett zerspringt heute.
Oh. Ich
möchte es gerne ein bisschen enjoy das Moment, aber wir können auch gerne weitermachen, Jakob.
Dankeschön.
Ja, dann kommen wir mal zu The Dungeon of Black Company. Wir 12 Folgen haben, ist ein Comedy-Fantasy-Isekai. Ist eine Manga-Adaption vom Studio Silverlink und den Simulcast gibt es hierzulande bei Wakanim. Ja, wir befinden uns hier in einer Isekai-Welt, in einer etwas anderen Art. Allein schon der ganze Anfang, wo wir unseren Charakter sehen, merken wir, dass er ein riesiges Arschloch ist und auf die Menschheit herabsieht. Und durch reinen Kapitalismus erfolgreich wurde und sein Niedleben mittlerweile jetzt dann mit Luxus genießen kann. Ja, leider kommt er aber jedoch in unsere Isekai-Welt, wo er dann seinen Luxus aufgeben muss und sich in einem Bergwerk befindet, in dem er versklavt wird. Und quasi nicht mehr der Erfolgreiche ist, sondern quasi wieder ganz unten in der Nahrungskette sich befindet. Seine zynistische Ader behält er aber bei. Und ja, wir erleben seine Abenteuergeschichten, die er da erlebt, beziehungsweise die Geschichte wieder halt neu schreiben will, indem er wieder ganz oben sein möchte.
Ich denke mir gerade so, ey, gibt's was Typischeres, Ausbeuterisches als ein Bergwerk.
Ja.
Also, wenn du daran denkst, irgendwie wie Leute versklavt werden und irgendwie ausgebeutet, dann denkst du als erstes irgendwie, was weiß ich, an Pyramiden oder so und dann kommt schon direkt sehr schnell das Bergwerk. Also bei mir zumindest. Aber zu der Verteidigung, es gibt gerade, glaube ich, auch sehr, sehr viele Manga allgemein, wo du so quasi ein Bergwerk hast oder so, als auf jeden Fall so Bergwerk-ähnliche Dungeons.
Ja, Bergwerk ist halt sehr einfach halt symbolisch dargestellt, weil du musst ja quasi sehr starke physische Arbeit leisten in einem, in einem Ort, wo es halt nicht gemütlich ist. Also in einem Berg halt, wo es wahrscheinlich halt innen drin halt arschkalt oder halt arschheiß ist, je nachdem. Und verkörpert halt einfach diese Anstrengung, die sie da verrichten müssen.
er hat doch irgendwie was gesagt, oh mein Gott, ich hatte doch schon alles geschafft und jetzt muss ich 16 Stunden am Tag hier unten in dem Bergwerk schuften. Das klang auch einfach nur extrem.
Ich habe mir auch gedacht, so, also ich glaube, kein Anime, also habe ich erst gedacht, hat eigentlich so diese Arbeitsverhältnisse so krass kritisiert wie dieser Anime. Und dann fiel mir ein, warte mal, doch, Sales at Work Code Black. Und seitdem ich diesen Gedanken habe, denke ich mir die ganze Zeit so, ja, Sales at Work Code Black war in diesem Punkt besser, war in diesem Punkt besser, war in diesem Punkt besser, in diesem Punkt. Und deswegen werde ich das Anime wahrscheinlich gleich ziemlich zerreißen. Und Yaku denkt sich dann so, ey, das ist ein Comedy-Anime, chill mal deine Basis. Und damit sind wir bei dem Anime der Season, wo Yaku und ich uns an die Gurgel gehen. Willkommen.
Ich möchte einen sehr weisen Philosophen unserer Zeit zitieren, nämlich Dembula. Ist es ein Panty-Shot, wenn er schon die ganze Zeit nichts anhatte?
True. Was sagt ihr dazu?
Ja, also man sollte mal eine Studie darüber schreiben. Ja. Ne? Wäre man vielleicht etwas auf der Spur. Aber ja, wie gesagt.
Fand fast schon viel lustiger die Szene, wo dieser Drache, weil in diesem Bergwerk, desto tiefer du gehst, desto seltenere Kristalle gibt es, aber desto höher wird auch die Gefahr, dann sind da immer stärkere Monster und so. Und er findet ja quasi so einen Geheimgang, der aussieht wie ein Zaun, aber man kann durchgehen, dann ist man sofort in Ebene 3. Und da ist ein Drache, der will die dann verspeisen, weil die irgendwie so ein Weihwasser haben, was Monster abhalten soll, aber ist schon seit 3 Jahren irgendwie abgelaufen oder so, weil die Händlerin ihn verarscht hat, ist ja auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, dieser Drache will gerade Kaiman aus Dorohedoro in Gelb verspeisen.
Wanibe.
Und in dem Moment meint unser Protagonist so, ey, lass uns einen Deal machen, ich geb dir Essen und du isst uns dafür nicht. Und in dem Moment meinte ich so, wenn dieser Drache verwandelt sich jetzt in ein Loli-Mädchen, verwandelt sich dieser Drache in ein Loli-Mädchen.
Und schon kam das gleißende Licht und ich habe gesungen, Brüste! Und Yaku, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt wirklich passiert.
Ja, also der Anime ist jetzt nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Es gibt auch Witze, die auch nicht unbedingt ziehen. Ist auch so ein japanisches Humor-Ding, glaube ich, mit diesem, dass dann männliche Personen in so, ja, so super engen Unterhosen irgendwo landen. In einer anderen Welt gibt es irgendwie zigmal, wo Leute in die Isekai-Welt kommen, wo die halt nur ihre Unterhose anhaben oder komplett nackt sind. Ist wahrscheinlich irgendwie so ein super japanischer Gag, den die Japaner drauf abfahren und irgendwie bei uns halt irgendwie leider nicht. Aber keine Ahnung, ich finde generell die anderen Witze oder die Basis quasi, was dieser Anime quasi hervorsagt, der ist halt so übertrieben dargestellt, auch unser Protagonist Kinji, der ist schon ein Arschloch so gesehen, muss man ehrlich sagen. Aber der ist trotzdem noch irgendwie so in der Grenze, finde ich, für mich halt, weil für mich ist es immer noch Comedy alles, was da passiert ist. Ich weiß, der Müller ist eine andere Meinung, aber für mich ist es noch in einem Comedy-Basis, wo diese Überspitzung von diesen Thematiken einfach halt noch als Gag zieht halt. Und ich finde es halt super witzig, wie unser Protagonist da quasi mit seinem Charakter durchs Leben geht.
Ja. Ich denke, da muss man wesentlich tiefer drin einsteigen. Wenn wir jetzt wirklich über die Basis sprechen, habe ich damit auch kein Problem. Also, ich habe das ja irgendwie verstanden. Der Mangaka will uns irgendwie sagen, hey, ich komme irgendwie nicht mit klassischen Arbeitsverhältnissen klar. Und das ist ein super wichtiges Thema, darüber zu diskutieren, über so Freiberuflertum und irgendwie Coworking und so weiter. Alles klar. Und solche Sätze wie, was weiß ich, irgendwie die Chefin, die dann zu denen meint, wir müssen uns anstrengen, damit wir besser sind als die Konkurrenz und Gewerkschaften sind für die wirtschaftliche Stagnation verantwortlich und so. Finde ich super lustiger Wirtschaftshumor und so. Aber daraus kannst du ja jetzt Gags drehen. Und du könntest auch irgendwie so einen Gag drehen, was weiß ich, dass der Protagonist jedes Mal wieder eine Lücke im System versucht zu finden, um quasi zu chillen oder so, oder sich die Arbeit einfacher zu machen, so, weißt du? Aber stattdessen ist das Vehikel für diese Gags halt quasi, er findet irgendein Tool, mit dem er die anderen versklaven kann. Also weißt du, also seine Lösung quasi, um aus diesen Arbeitsverhältnissen rauszukommen, ist es, sich in eine Position zu bringen, wo er mit Macht anderen Arbeitsverhältnisse aufdrücken kann, die nicht wollen. Finde ich irgendwie nicht lustig.
Aber ich habe mich bepisst vor Lachen, als ich die gesagt habe. Weiß auch
nicht. Wir brauchen ja, glaube ich, meine dritte Meinung, oder, Jakob?
Vertritt doch meine Meinung, oder?
Ja, ich finde so Anime schwierig, wo man so einen geldgeilen, absoluten, unsympathischen Sack als Hauptcharakter hat. Weiß nicht.
Ja, aber das ist ja das Ziel dahinter, dass man einen, dass der Charakter unsympathisch ist. Das ist ja, klar, ja. Es ist, der Mangaka will ja nicht, dass die Zuschauer den irgendwie glorifizieren oder ihn als Helden darstellen.
Ja, er ist auf jeden Fall, ist er irgendwie dieser Typ, mit dem er mal zur Schule gegangen ist und der sich dann nach 15 Jahren bei dir auf Facebook meldet und dir irgend so ein Multilevel-Marketing-Dreck andrehen will. Das ist er.
Ich kann auch, also ich habe wirklich versucht, das nachzuvollziehen so. Ich bin bis zu dem Punkt gekommen quasi, man hat ja manchmal einfach den Gedanken so, ey, ich würde meinem Chef gerne mal wirklich so ehrlich die Meinung sagen, aber das würde mich wahrscheinlich meinen Job kosten. Aber dann war ich wieder bei dieser Lösung quasi so, das Sklaven-Gadget of the Week. Ist das die Lösung, Oleg?
Ja, den Humor finde ich eigentlich, der war schon eigentlich ganz cool. Er ist sehr zynisch und möchte auf jeden Fall wieder auf seinen Reichtum halt zugehen. Aber wie er halt, ja, auch die Arbeiter behandelt hat halt die ganze Zeit, kam ich mir wie zu meiner Anfangszeit bei Praktikas halt überall, wo ich auch die ganze Zeit nur gezwungen wurde, gewisse Sachen halt zu machen.
Und dann hast du einen Stab gefunden, mit dem du ihn versklaven konntest.
Boah, den wünschte ich mir. Hast du einen?
Nee. Ich löse meine Diskussion meistens mit Argumenten und damit meine ich Gewalt.
Oh, das ist hart.
Das war ein Scherz. Ich bin eigentlich ziemlich pazifistisch.
Aber nur um das kurz nochmal zu verteidigen, diese Sklaverei und so weiter, die da betrieben wird, beziehungsweise diesen Blick nach unten von ihm, den Kinji quasi hat auf seine Mitarbeitskollegen, er kommt ja nicht davon damit. Er wird ja letztendlich ja bestraft, wenn er mal einfach zusammengehauen wird. Und in meinen Augen, warum das auch noch so ein Punkt ist, wo ich das nicht so ernst nehme, ist halt die Tatsache, dass der Anime sich ja auch in dem Aspekt ja auch nicht zu ernst nimmt. Also das hat ja keine Konsequenzen. Da tut die Arbeiter ja jetzt nicht dramatisch jetzt zu Tode arbeiten. Also das ist ja alles immer noch trotzdem in einem komödialen Aspekt noch drin versteckt, ja. Wo am nächsten Tag, in der nächsten Folge, werden alle Arbeiter wieder ganz normal ihren normalen Arbeitsweg gehen, ohne irgendwelche Konsequenzen davon gehabt zu haben. Und das finde ich, nimmt schon, weiß nicht, ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt die Fantasien des Mangakas sind, wo ja endlich zeige ich es der Welt und die müssen alle für mich schuften und er hat irgendwelche sklaverischen irgendwie Träume oder sowas. Das ist einfach nur halt, finde ich, ein überspitztes Konzept, was auch quasi auf unseren Protagonisten ja auch zutrifft. Der ist ja jetzt quasi ein Sklave in diesem System. Was er quasi in der Folge ja gemacht hat, ist einfach hier nur die Karten quasi umgedreht, dass er quasi oben ist und die quasi dann für ihn arbeiten. Im Endeffekt besteht aber das System ja schon, in dem er ja quasi ein Sklave ist. Also kann man so und so sehen. In meinen Augen ist es also hinter einem Schleier von dem Humor, der dahinter steckt. Und den muss auch nicht jeder teilen, aber ich finde ihn halt super witzig, weiß ich auch nicht.
Die Sache mit diesen Konsequenzen ist halt, letzter Satz von mir, ich würde das jetzt einfach mal so das Team Rocket Drehbuch schreiben, One-on-One nennen. Weil im Prinzip ist es das ja.
Come also, on.
Ja, nee, streng genommen haben wir jetzt ja wirklich gesehen, wie die totgearbeitet sind. Und du hast deinen Punkt, dass die in der nächsten Folge halt geht es denen wieder so gut, als wäre alles vorher. Und genauso stimmt. Halt auch mit dem, dass er zusammengeschlagen worden ist. Er wurde jetzt zusammengeschlagen, aber in der nächsten Folge merkt er davon auch wieder nichts. Und er wird es dann einfach, genau, er wird es dann einfach wieder versuchen. Und am Ende der Folge wird er wieder vermöbelt. Und am Ende der Folge wird wieder irgendjemand quasi kaputt gearbeitet worden sein.
Ja, ich glaube nicht, dass es so, ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht. Ich glaube schon, dass er jetzt Folge für Folge halt mehr Erfolg haben wird, dass er letztendlich, ich glaube nicht, dass er in Folge zurück immer noch ein Sklave ist, das möchte ich damit sagen. Ich denke schon, das hat eine Progression,
Nee, klar, aber also immer wieder quasi dieselbe Methodik. Er findet irgendwie eine Möglichkeit, Geld zu machen. Er bringt die anderen Leute durch seine Mittel dazu, sich dem anzuschließen und am Ende der Folge finden die Leute das halt kacke, seine Methoden und
verkaufen. Ja, wird bestimmt Leute noch verarschen, übers Ohr ziehen, was auch immer, die 100%. Aber es ist kein Folge-zu-Folge-Gag, wo jede Folge für sich steht, glaube ich.
Meinst du?
Also so wie bei Team Rocket zum Beispiel, glaube ich jetzt nicht. Ich denke schon, es hat eine weitere Story. Weil man muss so sagen, es ist ja eine Manga-Adaption und ich denke nicht, dass der Manga jetzt davon leben könnte, wenn er einfach nur alle 4-5 Chapter irgendwie eine eigene Story hat und dann alles von vorne quasi beginnt und irgendwie keine Progression hat, was die Story anbetrifft und er immer noch ein Sklave ist nach 3000 Chaptern.
Ich bin da weniger optimistisch. Die nächste Folge kommt am Freitag in quasi 5-6 Tagen von heute, dann wissen wir es. Bumi, du wolltest gerade auch noch was sagen, oder?
Ach, ich wollte nur sagen, ich finde das, also was ich halt auch nicht so gut finde, was ich schade finde, ist, dass wir diesen Rimu haben, diesen Drachen, und dann wurde er sich verwandelt und zu diesem Mädchen wird, hat er auch einen ganz anderen Charakter. Da ist ja, also außer ich habe Hunger, ist da irgendwie nichts so übrig von diesem wirklich so aggressiven Biest, als was der sich am Anfang zeigt. Und auch irgendwie komisch, dass es halt dann unbedingt ein Mädchen sein muss, weil das ja vorher auch eine tiefe oder Männerstimme oder so war. Also das war halt für mich gar nicht schlüssig. Ich fand, das war echt so, nur damit man ein halbnacktes Mädel da noch mit zeigen kann, was zu ihm dann in die Badewanne springt.
Kann man auch Miss Kobayashis Dragon Maid gucken?
Kann man auch, ja.
Oleg, was würdest du dem geben, / was würdest du sagen, kann man stattdessen gucken? reicht doch, wenn du nur eine Frage von den beiden beantwortest.
Aber natürlich. Ich gebe ihm eine Durchschnittsnote 5/10.
Bin ich gar nicht so weit von entfernt, ich bin bei einer 6/10. Wie gesagt, Sales at Work, Code Black. So, Bumi, was sagst du?
Ich spiele wieder Limbo mit euch. Ich würde sagen 3/10. Wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst du gehen?
Jaku.
Ja, also.
Jetzt kommt's.
Ich muss euch alle leider enttäuschen. Ich fand den echt gut. Ich gebe den eine 7/10. Und dass ich mal nämlich so kein Anime eine 7/10 gebe, das ist eine Premiere für sich allein eigentlich.
Ich habe mich mega gefreut, als du ein Isekai-Anime bekommst. Ich dachte schon, hey, der Fluch, Oleg ist wieder dran, er hat wieder ein Isekai-Anime. Okay, so gesehen habe ich eins fast. Aber dass es bei dir dann so deklariert ist und dass du es jetzt nochmal so hoch bewertest. Not bad, not bad.
Oh, muss man sich in den Kalender eintragen heute. Ja.
Ich mache ein Kreuz auf jeden Fall.
Dann sind wir bei einer Durchschnittsnote von 5,25.
Sogar höher als bei mir. Ja, toll.
Und jetzt, um ein bisschen Fallhöhe aufzubauen, kommen wir zu einem Punkt. Aquatop of White Sand müsste mindestens eine 7,25 erreichen, um der bestbewertetste Anime heute zu werden.
Aber ihr möchtet euch natürlich alle an mir rächen für meine schlechten Bewertungen. Deswegen wird das nicht passieren.
Meine Zahl steht schon
fest. Wir werden beim Limbo gleich einsteigen. Also, alles gut.
Yay. Gut. Shiroi Tsunano Aquatope. Wir haben 24 Episoden für diesen Anime. Das ist der längste heute. Also wird der längste Anime sein, den wir uns angeschaut haben. Genre, Slice of Life und Drama habe ich gelesen. Wobei ich da echt schon so ein bisschen die Vermutung hatte, ob das vielleicht auch in so eine Shoujo-Ei-Richtung gehen könnte. Aber hier nur Vermutung. Ich habe keine Ahnung. PA Works hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und ihr könnt euch den im Simulcast von Crunchyroll angucken. Und dann geht's auch schon zur Story. Wir haben die Fuka. Sie ist ein Ex-Idol, beziehungsweise sie war nicht so zufrieden mit ihrem Leben in Tokio. Sie hat als Idol aufgehört und will eigentlich zurück zu ihren Eltern ziehen nach Morioka, oben nach Hokkaido in Japan. Irgendwie ist sie aber nicht so begeistert, dass dann in ihrer alten Heimatstadt das alle mitbekommen werden, dass sie ja quasi gescheitert ist, und entschließt sich ganz spontan, nachdem sie ein Plakat am Bahnhof sieht, einfach mal schnell nach Okinawa zu fliegen. Und dort trifft sie dann unter anderem auf eine Wahrsagerin und verbringt irgendwie so halb eine Nacht am Strand. Und kommt dann schließlich in das Gamma-Gamma-Aquarium und hat dort eine ganz wundersame, ja fast spirituelle Erfahrung, oder? Und lernt auch die Kukuru-chan kennen, die mit den blauen Haaren, wie so fast jeder von ihren Mitschülern oder von den auf Okinawa lebenden Leuten. Und die arbeitet dort und erzählt Fuka rein zufällig von der Stelle, die ja frei ist, aber die irgendwie keiner haben will. Und ja, ganz spontan sagt Fuka dann, hey, ich will hier bleiben und ich will diesen Job.
Du hast den Job.
Du hast ihn.
Ja.
Du hast
ihn. Ich fand die Bilder in dem Anime, so die Hintergründe und diese Details total schön, weil, also man weiß halt sofort, dass man auf Okinawa ist anhand dieser ganzen Symboliken, also diese, wie heißen die? Shisa oder Shishi? Ich weiß es nicht mehr. Diese Löwenfiguren, die man eigentlich auch bei uns so vor China-Restaurants oder so stehen sieht teilweise. Die sind da ja überall. Und das, ja, da auch mit diese Dächer, ne, von den Häusern, wie die gebaut sind. Da weiß man halt sofort, dass man auf Okinawa ist. Und waren sehr schöne Hintergrundbilder, fand ich.
Hattest auch, als sie dann gerade ankam, hattest du, war sie in dieser Magnetschwebebahn? Dann ging sie, wo sie die Wahrsagerin getroffen hat, die dann sie erst halt eigentlich versucht hat, so ein bisschen zu verarschen, weil sie guckt so auf das Kofferschild und meint dann zu ihr, oh, ich sehe in deiner Hand, dass du aus Tokio herkamst.
Oh mein Gott, woher konnten sie das nur wissen?
Und vielleicht gläubig. Ja, genau. Und das ist ja auf diesem Public Market in Naha, also
ja.
Touristenattraktion so ein bisschen, kennt man ja. Da.
Ja, ich fand die, also die, das natürlich immer so bei PA Works hat man, finde ich, oft das Gefühl, oh, das sind so authentische Orte, ne? Und mit so Wiedererkennungswert und wirklich tatsächliche Gebäude auch, die es gibt. Und das, ja, mit diesem Markt hat das hier ja auch wieder zugetroffen.
Da war ja auch dieses, diese Kukuru, die betet ja auch quasi, indem sie so einen halben Fisch quasi der Gottheit quasi so zum Opfer betet. Ich weiß gar nicht, worum sie gebeten hat. Aber dann kommt ja so ein kleines Mädchen runter, so irgendwie 3 bis 4 Jahre alt, mit roten Haaren. Ist auch okiwanesische Folklore.
Genau, das ist, die haben deinen Namen, haben die auch genannt, das ist ein Kijimuna. Und das sind so von der, vom Okinawa-Volksglauben, das sind immer so Kreaturen, die aussehen wie 3- bis 4-jährige Kinder und rotes Haar haben. Und angeblich sind es so Waldgeister, wobei wir mehr Strand und Sonne und so gesehen haben, ne, als Wald tatsächlich.
Ja, aber das sind so viele Sachen. Auch zum Beispiel das Aquarium ist irgendwie in einer Höhle gebaut worden, in der ehemaligen, wo irgendwie so Diesseits und Jenseits verbunden waren und sowas. Also man sieht das und jetzt nähern wir uns so langsam mein Problem mit der Serie so ein bisschen. Man hat ja einfach dieses, quasi, sag ich mal, diese Alltagsmagie so ein bisschen aus diesem Irodoku übernommen. The World in Colors. Ist dasselbe Team. Deswegen macht das ja auch irgendwie Sinn.
Mhm.
Aber Irodoku habe ich das verstanden. Irgendwie, ne, Zeitreise, ihre Welt steht still. Irgendwie diese visuelle Thematik war quasi Zeit. Und deswegen auch schwarz-weiß und sowas. Und dann machte das total für mich Sinn, dass sie diese Momente hat, die für sie total magisch wirken, die für uns ganz alltäglich sind. Und mich reißt das so ein bisschen aus diesem Anime raus, weil eigentlich geht es nicht um diese ganze Mythologie und sowas. Weil da könnte ich diese ganzen Sequenzen, also da flog irgendwann mal so das Wasser auf sie zu und riss sie so mit und dann hat man quasi ihre Silhouette so ein bisschen so rosa schimmernd gesehen. Sah alles super schön aus, überhaupt kein Problem. Aber es geht ja eigentlich um diese Bindung zwischen der Kukulu und der Fuka. Oder habe ich den Anime falsch verstanden?
Ich finde, das kann man ja durchaus debattieren. Da muss man halt schauen, in welche Richtung der Anime geht. Ne? Also auf jeden Fall wird es ja thematisiert werden. Die beiden scheinen ja irgendwie an so einem Punkt zu sein, wo sie was für ihre Selbstfindung tun müssen. Mhm. Ne? Und das wird auf jeden Fall so im Mittelpunkt stehen.
Das macht für mich auch total Sinn. Also diese Kukulu, die quasi gerade daran arbeitet, ihren Traum zu erfüllen, und die Fuka, die ihren Traum quasi schon verloren hat. Und wenn sie quasi ja der Kukulu hilft, dann fühlt sich das für sie ja so an, als würde sie quasi ihrem alten Ich helfen. So. Und deswegen macht für mich Sinn.
Aber ich fand auch ganz cool, als Fuka in diesem Aquarium einfach drin war und dann halt in dieses, ich glaube, in das große Becken hatte sie halt reingeschaut gehabt. Und dass sie sich halt dort so in diesem Bereich halt einfach so stark verloren hatte, weil ich hatte den gleichen Effekt auch einmal, das war vor ein paar Jahren, wo ich in Kroatien war und da habe ich auch ein großes Aquarium besucht gehabt mit verschiedenen Fischen und auch Schildkröten und alles, wie die halt da behandelt werden. Und ich muss sagen, man verliert sich da wirklich so, wenn du so in so ein Becken einfach reinschaust, dann fühlst du so eine sanfte Leere, wo du einfach so denkst so, ha, irgendwie kann ich meinen Kopf jetzt gerade in dem Bereich entspannen. Und genau den Effekt habe ich halt auch bei Fukalas so etwas gesehen, als die Fische alle leider so rauskamen und sie weggeschwemmt wurden.
Ich habe auch überlegt, irgendwie, wie viele Anime kenne ich denn, die so irgendwie so Geheimnis des Meeres irgendwie so im Thema haben, sind gar nicht so wenige. Mhm. Dieser Children of the Sea ist mir sehr in Erinnerung geblieben, der Film von Studio 4 Degree. Mhm.
Ja, Nagino Ashikara ist ja auch, ne, so in die Richtung.
Also, prinzipiell, ja.
Ja. Ich finde auch, dass das total schlüssig war, wie Oleg das gesagt hat. Für mich hat auch dieses Auftreten von der mythologischen Figur wirklich als Charakter, hat das ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, ich mag das lieber, wenn das hier realistischer geblieben wäre.
Ja. Es ist auf jeden Fall, irgendwie ist da so ein Beißen zwischen diesen beiden Elementen der Serie.
Ja. und das mit dem Verlieren kann ich auch super gut verstehen. Einfach, ich habe die ganze Zeit auch geguckt, ob da nicht doch irgendwo ein Röhrenaal bei diesen Fischen dabei ist, weil das, ich finde, das sind die coolsten Tiere. Chin-Anago heißen die irgendwie auf Japanisch. Vielleicht sehen wir die noch mal. Also ich würde den nämlich auch auf jeden Fall weitergucken, um den Röhrenaal zu finden.
Und Jako denkt sich gerade so, aber was zum Fick redet ihr gerade?
Also ich verstehe schon, was ihr sagt. Bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich finde diesen mythischen Aspekt viel interessanter, mit diesem, dass da dieses dreijährige Kind oder was auch immer das sein soll, diese Gottheit da durch die Gegend wandert und da irgendwie Fischköpfe frisst die ganze Zeit und anscheinend irgendwie die Späße macht mit der Fuka. Fand ich viel interessanter, auch dass es in diese mythologische geht, als das halt dieses reale Konzept, was dieser behandeln. Weil ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Freund von, oder halt, ich kann es da nicht mehr sehen, diese, oh, wir sind gerade jetzt von der Mittelschule, von der Hochschule raus und wir sind 17, 18 Jahre und wir haben keinen Plan, was wir in unserem Leben machen wollen und wir sind verloren und wir können nichts mehr und das, irgendwie diese Thematik, weiß nicht, die packt mich einfach nicht mehr irgendwie und also ich kauf die auch schlecht ab. Muss immer ehrlich zu sein. Deswegen würde ich es zum Beispiel begrüßen, wenn der mythologische Aspekt in dem Anime halt mehr Aufwand gewinnt, weil wenn es halt wirklich nur 24 Folgen darum geht, dass die halt ihre Träume finden, beziehungsweise realisieren, was für Träume sie eigentlich haben und die sind dann jetzt hinterherrennen und in Folge 21 dann endlich zum Höhepunkt kommen und ja, I don't know, ne? Haben wir schon 300 Mal gesehen, um jetzt zu sein.
Tatsächlich, da habe ich total wenig Bange quasi drum, so wie der jetzt seine 24 Folgen gefüllt bekommt. Weil auch diese 24 Minuten, diese allerersten, das Directing lässt sich ultra viel Zeit. Also wenn wir mal so im Kopf durchgehen, was haben wir gesehen? Wir haben so kurz gesehen, wie sie ihre Wohnung quasi in Tokio aufgegeben hat, ihr Management nochmal hinging. Dann war sie ja im Prinzip schon auf Okinawa. Wir haben so ein bisschen das gesehen, wo sie bei der Wahrsagerin erst war. Dann ist sie Richtung Aquarium gegangen, haben ein bisschen was aus dem Oberschulleben von der Kukulu gesehen. Und dann war schon die Endszene quasi in diesem Aquarium. Es ist eigentlich nichts passiert. So verglichen mit,
ja,
was weiß ich, in welchem Anime passiert denn viel in so einer Folge?
Peachboy.
Wobei es natürlich super, ich empfand es als super extrem. Also ich weiß gar nicht, kennt ihr Menschen, die so spontan sind, die halt so eigentlich sagen, ja, ich habe jetzt schon den Zug in die Stadt gebucht, aber jetzt fliege ich mal schnell hier auf so eine Touristeninsel oder so. Das war schon sehr krass irgendwie.
Vor allem nicht mit 18 Jahren oder so. Ja, also.
Aber was ich total schön fand, war die Musik, weil diese sanften Klavierklänge, ich denke, es ist auch kein Zufall, das hat mich so super an Kingdom Hearts irgendwie erinnert. Ne? Und da geht es ja auch total viel um das, die Insel dort und das Wasser und die Wellen. Und irgendwie waren diese ganzen Klavierstücke, die drin vorkommen, die hatten was davon.
Oh, ich habe tatsächlich auch an ein Videospiel gedacht. Ich habe an die Atelier-Reihe gedacht.
Ah, okay.
Dass mir das mit der irgendwie sehr ähnlich vorkommt.
Ja. Also ich fand, das klang wie das Dearly Beloved von Kingdom Hearts, so teilweise echt.
Ich habe ein bisschen versucht, irgendwie so mir zu merken, so was für Instrumente höre ich da. Also klar, irgendwie eine Flöte, so fürs Freundliche und so. Dann war da sowas Ähnliches. Das klang so ein bisschen wie Shamisen, nur halt ein bisschen fröhlicher. Keine Ahnung, ich habe mal kurz gegoogelt. Es scheint eine Sanshin zu sein. Die spielt man auf jeden Fall auf Okinawa sehr, sehr häufig. Deswegen wird das wahrscheinlich so absichtlich sein. Und zum Beispiel eine Steel Drum. Ist ja auch so ein typisches jamaikanisches Musikinstrument.
Strand, Palmen.
Ja, ja, genau. Ja. Oder jetzt Stereotypen bedienen zu wollen. Aber das tut der Soundtrack ja ganz offensichtlich. Jo. Kann man noch was dazu sagen?
Ich finde die Charakterdesigns auch extrem schön. Und ich finde auch dass das ganz gut zusammenpasst, also dass sich alles gut zusammenfügt, auch was da an 3D drin ist. Also dass die Fische da so animiert sind, das passt für mich total gut da rein. Hm. Weil ich auch teilweise finde, dass sie ein bisschen manchmal so noch so ruckelige Bewegungen oder so haben, wenn man im Aquarium ist und die beobachtet. Also deswegen, das hat mich nicht so gestört, wenn es mal so ein bisschen ruckelig aussah. Ich finde einfach, das hat super gepasst sogar.
Schönes Fazit. Möchtest du gleich eine Note hinterhergeben?
Ja, also ich will den auf jeden Fall weitergucken. Mal schauen, ob 3-4 Episoden oder 24, aber ich gebe 8 von 10.
Damit habe ich gerechnet. Oleg, was gibst du ihm?
Ich werde mal etwas Limbo machen. 7 von 10.
Das ist aber echt nicht viel Limbo. Jaku.
Entschuldigung.
Also ein Punkt noch für die Leute, die vielleicht dann halt wirklich auch planen, weiterzuschauen. Wie schon erwähnt, das ist ja ein Originalwerk, was auch dazu führt, dass der auch quasi auch abgeschlossen wird. Und das finde ich halt schön zu sehen. Also, dass man das dann in Anime in diesem Setting, auch wenn ich das Setting jetzt nicht wirklich, ist jetzt nicht für mich, aber ich finde, solche Settings brauchen ein rundes Ende. Und wenn es ein Originalwerk ist, gehe ich stark davon aus, dass die dann nach 24 Folgen jetzt auch abschließen. Also, wenn die Leute das planen, dann haben sie wahrscheinlich ein gutes Ende, vielleicht. Aber ja, meine Note, gibt ihm eine 6 von 10.
Und ich gebe dem eine 7 von 10. Ich weiß nicht, der Anime macht den total wehmütig.
Hm.
Glaube, wenn man dafür in der Stimmung ist. Also ich meine, komm, ihr kennt alle PA Works Anime.
Und kleine süße Fischis mag.
Genau, ja. Man kriegt, was man bestellt hat oder so.
Gut, perfekt, das Schlusswort.
Nee, überhaupt nicht. Wenn man jetzt überlegt, dass wir bei Fischen sind und bei man kriegt, was man bestellt hat.
Erstmal Sushi morgen kaufen.
Ja, hast recht. Mach ich morgen um 7. Passt.
Siehste. Und da ist man nämlich dann assoziativ, wenn mit Bestellen hier anfängt. Und deswegen, wir bestellen uns jetzt eine einwöchige Pause und euch bestellen wir noch einen weiteren Teil unserer Sommersaison-Vorschau. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Und zwar, ich überlege gerade, welche Anime haben wir dabei? Erstmal haben wir Shin dabei. Der bringt ein Sportanime mit.
Ja, das ist der bessere Tsubomi, ne?
Der bessere Tsubomi. Auf vielen Ebenen war der Satz falsch. Merkst du selber, ne?
Nee. Ich meine das so, wie ich es gesagt habe.
Auch mit dieser tiefen männlichen Stimme, ne?
Na klar.
Remain bringt Shin mit. Ist ein Wasserpolo-Anime.
Ein was?
Wasserpolo. Kennst du nicht?
Die Leute gehen echt die Ideen aus, was Sportanimes
immer zu tun ist. Ja, mittlerweile schon.
Nächste Season, Schere, Schnapp, Papier, Sportanime. Sag ich jetzt schon.
Den gab's schon.
Ja, stimmt.
Den gab's wirklich schon.
stimmt, den gab's.
Egal. Habt ihr nicht irgendwie mal so ein richtig, in Anführungszeichen, widerlichen Ressorturlaub gemacht? So irgendwo am Strand in irgendeinem Land, so Ägypten, Türkei, bla, wo dann irgendwie Animateure dich nachmittags zum Sport zwingen wollen? Ja. Und dich dann in, ja. mit einem Ball ins Wasser schubsen.
Ägypten. Oh. Hatte ich im letzten Mal jetzt drüber.
Siehste? Ja. Wasserpolo.
Mir hat nur der Mann von der Arbeitsagentur ans Herz gelegt, dass ich mich ja für solche Sachen bewerben könnte, weil ich hätte ja die perfekte Figur als Bikini-Animateurin. Ich hoffe, er arbeitet nicht mehr in dem Job, denn ich habe ihn gemeldet.
Machen wir weiter.
Genau. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch, die letzten drei Anime in 5 Sekunden runterzurattern, weil Yakuza-Anime heißt Battle in 5 Seconds After Meeting. Ich lasse es sein mit den Brücken, okay. Oleg hat dabei The Case Study of Vanitas. Das ist ein Anime, also basierend auf einem Manga. Ja, viktorianisch so. Ja. Von der Mangaka von Pandora Hearts. Und falls ihr euch jemals gefragt habt, was für ein komisches Profilbild da bei Oleg ist, wenn er dann mal seine Kamera nicht anhat, das ist aus Belsarius aus Pandora Hearts. So. Und jetzt frage ich mich, warum das nicht sein Top-Pick ist. Wenn er sogar in jeder Podcast-Folge ein Pandora Hearts-Bild hat, warum dann nicht der Anime von der Pandora Hearts Mangaka sein Top-Pick ist. Ich werde es niemals verstehen.
Aber, Stimmung.
Aber ja, gutes Argument. ich bringe Shoujo-Dreck mit. Nee.
Oh, schade, dass ich nicht dabei bin.
Kageki Shoujo heißt der. Da geht's um Mädels, die Revue-Theater machen. Wird bestimmt ganz süß. Gut. Ich würde sagen, wir lassen es sein für heute. Wir sind raus. Gute Nacht euch.
Gute Nacht.
Tschüss. Macht's gut. Bye-bye. Ciao.